Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Ey, ausgerechnet heute höre ich mich an wie so ein kleiner Frosch. Meine Stimme ist komplett nasal, weil die Pollenallergie aktuell nämlich richtig kickt. Dementsprechend hört ihr vielleicht, meine Atmung ist etwas flacher. Ich höre mich vielleicht etwas anders an als sonst und ich fühle mich beim Sprechen auch anders. All das bekommt ihr da draußen mit, denn obwohl das hier ein Podcast ist, senden meine Stimme und mein Körper ganz viele Botschaften. Und damit, liebe Leutis, sind wir auch schon beim Thema. Ich habe nämlich heute eine absolute Servicefolge für euch in der Pipeline und thematisiere mit euch gemeinsam, wie unsere Stimmen auf andere wirken. Ob in Zeiten der Pollenallergie oder nicht. Und noch viel wichtiger, wie wir unsere Stimme als Kommunikationstool begreifen können, Menschen mitreißen und unser Gesagtes sehr, sehr deutlich unterstreichen. Dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen, die ich selbst schon einige Jahre kenne. Birte Heckmann ist Stimmexpertin und Logopädin. An der Hamburger Facharztpraxis für Stimmmedizin baute sie den Bereich der logopädischen Stimmtherapie auf und hat diesen auch 6 Jahre geleitet. Dort hat sie sich besonders in der Community von Menschen mit Transidentitäten einen krassen Namen gemacht und ihnen unter anderem geholfen, ihre Stimme auf Wunsch weiblicher klingen zu lassen. Schon allein das ist ein super spannendes Thema und eigentlich nochmal so eine Folge für sich wert. Schon allein das ist eigentlich ein super spannendes Thema und basically fast eine zweite Folge wert. Mittlerweile ist Birte selbstständig und hat das grandiose Buch Stimme macht Erfolg geschrieben. Sie gibt heute Sprech- und Präsentationstraining. Unter anderem mir. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren, da war ich so 23, glaube ich, ja, Birte aufgesucht und ich wollte von ihr Tricks lernen. Tricks, wie ich meine Stimme besser kontrollieren kann. Warum mir das damals so wichtig war und welche Erfahrungen ich gemacht habe, erfahrt ihr gleich im Gespräch. Ich freue mich außerdem, dass Birte heute nicht nur meine Fragen beantwortet, sondern auch eure. Ihr habt mir nämlich vorab ein paar konkrete Fragen zugeschickt und auf die bekommt ihr heute die ziemlich konkreten Antworten. Also, liebe Leute, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Birte Heckmann. Hallo, liebe Birte. Schön, dass du heute bei mir bist.
Liebe Ronny, ich freue mich ganz doll. Danke für die Einladung.
Ey, weißt du noch, ich bin ja mit 23 Jahren zu dir gekommen. Weißt du noch, warum?
Ja, weil du erzählt hast, dass du eine schwierige Situation mit einem älteren Mann hattest im beruflichen Bereich und deine Stimme plötzlich nicht mehr zuverlässig war. Und das hat dich so genervt, dass du mit einer Energie in den Raum kamst und sagtest, das muss anders werden.
Das musste auch wirklich anders werden. Ich erzähle mal ganz kurz die Story. Du kennst sie schon, aber die Zuhörenden vielleicht nicht alle. Ich hatte damals mit 23, also noch in einem relativ jungen Alter, eine relativ große Position, in der ich auch Verhandlungen führen musste mit Externen. Und an einem Tag habe ich eben mit so einem Externen telefoniert und er wollte verhandeln, wurde dabei aber einfach so ausfallend, also er war auch einfach unprofessionell, muss man sagen, und so laut und so krass in seiner Stimme, dass ich am anderen Ende der Leitung komplett irritiert war, komplett überrollt war und gar nichts mehr sagen konnte. Und ich habe aufgelegt und ich dachte mir, heftig. Dieser Typ muss mindestens 2 Meter groß sein. So ein ganz krasser Erfolgsmensch in der Wirtschaft und der weiß, was er will. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das muss ich jetzt auch machen. Dann habe ich den aber 3-4 Wochen später persönlich getroffen und der sah überhaupt nicht so aus. Der sah halt einfach aus wie so ein klassischer Mallorca-Urlauber. Und das meine ich nicht böse. Oh doch, ich meine es böse. Ich meine es böse. Also dem haben wirklich nur die Adiletten und die Socken gefehlt. Und es war, er war so vom Äußerlichen her, ohne zu judgen und doch um ein bisschen zu judgen, eine Witzfigur. Also ich sage Witzfigur, weil ich ihn einfach krass unsympathisch fand. Und das aber überhaupt nicht zu seiner Stimme gepasst hat am Telefon. Ich habe mich gefragt, wie konnte er mich denn so heftig einschüchtern mit seiner Art, mit seiner Stimme und äußerlich und in seinem Auftreten vor Ort komplett anders sein. Und das hat mich so gefuchst, dass ich unbedingt dann zu dir wollte. Und ich weiß noch, wie ich dann bei dir in der Praxis saß, im Zimmer und komplett aufgeregt war. Was habe ich damals für einen Eindruck auf dich gemacht?
Ich fand dich damals schon souverän. Ich fand dich damals schon echt groß im Sinne von mit Größe. Aber du hattest natürlich damals schon so ein paar, ich sag mal, typische Dinge, wie dass du stimmlich nach oben gegangen bist in so Aufzählungen und dass du die Stärke, die du heute zeigst, wenn du sprichst, das war damals schon noch ein bisschen weniger präsent warst du damals.
Worauf achtest du denn, wenn jetzt jemand zum ersten Mal zu dir kommt, zum Sprechtraining? Worauf achtest du dann bei dieser Person? Wie scannst du sie ab?
Ich gucke, das klingt immer so ein bisschen, oh ja, wir haben uns alle lieb, aber ich gucke wirklich auf den ganzen Menschen. Ich nehme erstmal wahr, wer kommt da durch die Tür? Was ist das für ein Mensch? Was für einen Eindruck macht dieser Mensch? Und was erzählt mir der Mensch? Und was nehme ich wahr? Also körperlich vor allen Dingen. Wie bewegt er sich im Raum? Wie passen Mimik und Gestik zu den gewählten Worten? Also ganz häufig trifft man ja so Menschen, die erzählen ganz schreckliche Dinge und lächeln dabei. Gerade Frauen, ne? Ja, und das war total doof. Also ich habe da wirklich sehr drunter gelitten. Und das sind Sachen, die nehme ich erstmal wahr und horch dann, was die mir erzählen.
Über das Lächeln sprechen wir später auch auf jeden Fall nochmal. Ja. Ich würde erstmal ganz gerne bei Männern und Frauen bleiben. Männer haben ja einfach aufgrund der menschlichen Anatomie schon mal eine tiefere, auch oft lautere Stimme. Und das hat oft den Vorteil, dass sie vertrauenswürdiger oder entschlossener rüberkommen bei ihrem Gegenüber. Sind sie im Zweifel gar nicht. Aber einfach, weil sich das in unserer Gesellschaft so verankert hat, diese Rollenbilder und der Mann, der Macher und so weiter, gibt es tatsächlich Studien, die zeigen, dass männliche CEOs mit tieferen Stimmen größere Firmen leiten und mehr Geld verdienen und dass sie generell als durchsetzungsfähiger eingeordnet werden. Jetzt frage ich mich erstmal, sind tiefe Stimmen überbewertet? Weil wir wissen ja, dass allein die Stimme macht jetzt keine gute Führungskraft oder so aus. Das macht keinen guten CEO aus. Daher sind tiefe Stimmen überbewertet oder unterschätzen die meisten Menschen einfach die Möglichkeiten, die ihnen eine bewusste Stimme geben könnte?
Beides kann ich unterstützen. Also die Möglichkeiten, die die Stimme uns bietet, die werden massiv unterschätzt. Denn was du erzählst, die Situation, ne, mit der du eingestiegen bist, die hat sich ja nur aufgrund seiner Stimmkraft und seiner stimmlichen Präsenz so ergeben. Das zeigt ja alleine schon, was das für einen Einfluss hat. Dieses Thema, ob eine tiefe Stimme oder eine doch etwas höhere Stimme, das ist ja super komplex. Und da gibt es wahnsinnig viele Studien. Ich finde das super spannend, denn eine tiefe Stimme signalisiert, das ist jetzt alles sehr generalisiert, ne, und sehr wissenschaftlich, aber signalisiert Testosteron, also Kraft, also Durchsetzungsfähigkeit, signalisiert aber nicht Vertrauenswürdigkeit in dem Sinne. Also Vertraue in die Kraft und die Macht des Kampfes, das ja. Aber wenn es um Vertrauen geht, dann ist zum Beispiel ein Bankberater besser beraten, eine nicht so tiefe Stimme zu haben, weil Testosteron mit Risikobereitschaft in Verbindung gebracht wird. Und ich möchte ja keinen risikobereiten Bankberater, sondern da möchte ich einen verlässlichen, der auf mein Geld aufpasst und ein bisschen längerfristig denkt. Und all diese Dinge können Studien in der Stimme nachweisen. Das ist total spannend. Krass. Und deshalb wahnsinnig komplex.
Das heißt, je nach Branche macht es halt auch Sinn, eine höhere oder eine tiefere Stimme zu haben.
Genau, und daran merkt man schon, dass es totaler Quatsch ist zu sagen, ja, du müsstest deine Stimme ein bisschen hochpimpen oder runterpimpen. Es befriedigt immer unterschiedliche Fragestellungen.
Also quasi, was ist das Ziel? Was will ich ausdrücken? Genau. Vor 20 Jahren lagen Frauenstimmen im Schnitt noch eine ganze Oktave über den Männerstimmen. Mittlerweile beträgt der Unterschied nur noch eine Quinte, also etwa die Hälfte des ursprünglichen Wertes. Das hat eine Studie der Universität Leipzig ermittelt. Wie erklärst du dir das, diese Entwicklung?
Mhm. Ja, die Uni, die erklärt das eben auch mit dem Fortschritt, mit der Emanzipation der Frauen. Ich finde das sehr schwierig, weil das ja auch wieder zeigt, wenn es so wäre, dass Frauen sich angleichen an die Männer. Also dass das Ziel ist, möglichst tief zu werden, weil Männer geben ja den Erfolg vor. Ich glaube schon, also ich meine, das hat mit Glauben ja nicht viel zu tun. Die Uni sagt es eben so, hat das so erforscht, dass es damit auch zu tun hat, weil es eben in den skandinavischen Ländern noch stärker ist als bei uns.
Also in Ländern, in denen die Emanzipation oder die genau. Gleichstellung besonders vorangeschritten ist?
Ganz genau. Es ist aber so, dass Frauen mit ihrer Likeability, also mit ihrem Wunsch zu gefallen, gerne auch eine höhere Stimmlage nutzen. Da gibt es eben auch Forschung zu, zum Beispiel in der Paarbereitschaft. Ja, also wenn die einen Kerl suchen, dass sie dann gerne auch eine etwas höhere, freundlichere Stimme nutzen, um ein bisschen besser zu gefallen. Das ist jetzt immer sehr plakativ, ne? Und deshalb macht es schon Sinn, dass damals die Stimmen etwas höher waren, als die Frau noch ein bisschen mehr Weibchen sein musste als jetzt.
Eine Frau, die sich auch sehr angepasst hat, wir haben schon mal an anderer Stelle darüber gesprochen, ist bzw. war Margaret Thatcher, die ehemalige Premierministerin des Vereinigten Königreichs, unterzog sich einem intensiven Sprech- und Stimmtraining und senkte ihre Tonlage um eine halbe Oktave. Vorher hat man sie verniedlichend Maggie genannt, danach nur noch die eiserne Lady. Das war damals natürlich quasi zu einer anderen Zeit. Natürlich, Sie musste sich nochmal ganz anders behaupten. Wie ist es denn heute? Würdest du Frauen dazu raten, das ist eben schon angesprochen, sich Männern anzupassen und eher eine tiefere Stimme zu suchen?
Ich glaube, dass unsere Zeit sich gerade sehr ändert. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Dieses ganze Hierarchiedenken, das verändert sich langsam, aber wie ich es empfinde, auch in Unternehmen spürbar. Es ist nicht mehr, wer die tiefste Stimme hat oder die lauteste, es ist immer mehr Persönlichkeit gefragt. Und zu dieser Persönlichkeit gehört eben auch, dass biologische Frauen einen anderen Stimmklang haben als Männer. Und ich glaube, dass das immer mehr nebeneinander bestehen darf und nach meiner Meinung eben auch sollte. Es macht überhaupt keinen Sinn, eine Stimme runterzudrücken, denn dann bist du ja in einer Künstlichkeit. Und das hörst du auch sofort. Also natürlich kann ich jetzt auch relativ professionell meine Stimme nach unten drücken.
Es wird so ein lustiges Hörerlebnis für alle Leute, die hier gerade zuhören.
Ja,
ja, voll. Jetzt hast du gerade schon Künstlichkeit gesagt. Wie ermittle ich denn meine normale Stimme?
Mhm. Was ist denn normal? Das ist auch so eine Standardfrage. Ja, aber es ist normal. Aber normal in welchem, wovon reden wir? Authentizität, ja, dieses Wort, das kaum jemand aussprechen kann. Wann bin ich denn authentisch? Wenn ich mich mit meinem Freund zoffe, wenn ich mein Kind tröste, wenn ich meinem Chef etwas Lustiges erzähle beim Essen, wenn ich mit dem über mein Gehalt verhandle. Das sind ja alles unterschiedliche Situationen. Und meine Stimme reagiert auf all diese Situationen unterschiedlich. Die sind ja nicht alle künstlich. Und deshalb ist die Frage nach der natürlichen Stimme, finde ich, immer eine schwierige. Viel schöner finde ich den Begriff der vielleicht der entspannten Stimme oder der Stimme, die ich nutze, wenn es mir gut geht. Ja, weil natürlich bin ich in ganz vielen unterschiedlichen Situationen. Diese Stimme aber finde ich, und das ist jetzt ganz konkret, Zum Beispiel, wenn ich jemandem am Telefon zuhöre und dann so ein Geräusch von mir gebe. Weißt du, welches ich meine?
Ich weiß noch, welches du meinst. Ja. Dieses
Genau.
Ich habe gut aufgepasst.
Ja, sehr gut. Und jeder und jede, die jetzt mitmachen und während wir hier sprechen, jetzt mitmacht und auch mal so ein von sich gibt, wird spüren, dass dieses relativ tief ist. Also tiefer als die normale Stimme, die ich so im Durchschnitt benutze. Das ist, weil die Stimmbänder jetzt maximal entspannt sind. Da bin ich nicht aufgeregt, da bin ich mental super entspannt. Und die Stimmbänder haben da eine Lässigkeit, sage ich mal, die sich in der Stimme auch spiegelt. Genau. Jetzt kann man sich gar nicht mehr davon lösen.
Lol.
Das ist auch eine schöne Situation, weil ich sie nutzen kann in Videokonferenzen, wenn ich auf Mute bin natürlich. Dann kann ich machen, um mich einzustimmen. Aber diese Übung kann ich auch im Gespräch machen. Weil ich, wenn ich zum Beispiel weiß, oh, gleich werde ich gefragt, gleich muss ich was sagen im Meeting oder so, dann kann ich noch zuhören, sagen, Und in dem Moment spüre ich meine Stimme. Ich kann die fühlen im Brustkorb. Ich kann sie fühlen im Gesicht. Und dadurch spüre ich auch mich selbst.
Es ist eine richtige Vibration in deinem Körper, wie so ein Instrument, das dann wirklich zum Klangkörper wird.
Ganz genau. Und dieses mich selbst spüren ist ja auch eine Form der Selbstwirksamkeit.
Es ist so lustig, weil, also ich kenne die Übung ja, du hast mir die damals schon gesagt, ne?
Ja.
Und seitdem ich diesen Podcast mache, mache ich, bevor, also wenn du als mein Gast jetzt etwas sagst, mache ich, bevor ich antworte, so ein und wir schneiden das immer raus, weil ich das halt ständig mache. Das mache ich halt aber für mich und für die Zuhörenden ist es dann nervig, glaube ich. Ab einem gewissen Punkt.
Ab einem gewissen Punkt, ja.
Aber das habe ich mir so antrainiert zu machen und es hilft total. Also ich kann das echt, echt krass empfehlen.
Weil du dadurch eben auch dich gut ankerst. Das ist nämlich total doof, wenn du in ein Gespräch schon reingehst und sagst, ja, nee, aber ich wollte, ich muss mal kurz tiefer. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, du bist dadurch schon in dieser Tonlage und kannst von da aus starten. Die Idee ist nicht, dass du die ganze Zeit dann in der Tonlage sprichst. Sondern es ist nur eine Orientierung, das ist deine Homebase, deine
Apropos
stimmliche.
Homebase und Anker.
Yes.
Früher haben Frauen ja auch häufig ein Korsett getragen. Heute tragen wir kein Korsett mehr, aber viele Frauen tragen gerade auf Bühnen Shapewear. Noch dazu hohe Schuhe. Was macht diese Bauchreihen-Hacken-Hochhaltung mit unserer Stimme?
Wir stärken unsere Stimme durch Erdung.
Durch den Anker.
Durch den Anker, durch den körperlichen Anker, zum Beispiel durch die Füße. Und wenn ich auf Hacken bin, dann ist es für manche Frauen, die nämlich Hacken nicht gewohnt sind, schwierig, sich zu verankern. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass generell Hacken schlecht sind. Ja, wenn ich es gewohnt bin, da drin zu laufen, da drin zu stehen, mich da drin wohlfühle und mich gut bewegen kann, ist das okay. Diese Shapewear, die finde ich schon schwieriger, weil die wirklich ja den Bauch einschnürt und ich über den Bauch meinen Atem viel besser in den Körper, also auch in den Bauch holen kann. Wenn ich das nicht mehr kann, dann werde ich gezogen in eine Hochatmung. Und wenn ich das jetzt mal hier jetzt nur so über das Mikro vormache, ich atme jetzt ein bisschen zu viel und ein bisschen zu hoch und da werden jetzt schon die Zuhörerinnen und Zuhörer merken, dass das sich total überträgt. Puh, ich muss mal wieder ausatmen. Ja, ich werde kurzatmig, das heißt, das signalisiert Aufregung, Nervosität, das ist weniger glaubwürdig. Und diese tiefe Atmung, die ich ja nicht habe, wenn ich spreche, brauche ich nicht jedes Mal in meinen Bauch zu atmen. Aber der Bauch, der geht ja reflexartig mit. Und diese Möglichkeit sollte ich ihm schon geben.
Es gibt tatsächlich auch noch Untersuchungen, die belegen, dass Frauen eher zu einer Brustatmung, das ist gerade hohe Atmung genannt, neigen, während Männer eher tief in den Bauch atmen. Und ich glaube, das liegt nach wie vor an diesem, ich sag mal, Korsett-Ding, Shapewear-Ding, dass wir Frauen, gerade wenn wir unter Beobachtung sind oder uns unter Beobachtung fühlen, den Bauch einziehen. Und das war auch so eine Übung, die du damals mit mir gemacht hast. Ich sollte mich vorm Spiegel auf den Stuhl setzen, wenn ich mich richtig erinnere, und mal so richtig in den Bauch atmen und mir das angucken.
Mhm.
Und das war total irritierend, weil ich als Kind, ganz kleines Kind, lange Ballett gemacht habe und mir da natürlich immer gesagt wurde, zieh deinen Bauch ein.
Mhm.
Und das kriegen Mädchen heute noch zu hören, dieses zieh deinen Bauch ein, streck mal den Bauch nicht so raus.
Ja.
Und das spiegelt sich dann wiederum in der Stimme wieder und überträgt sich, wie du gerade deutlich gemacht hast, auch auf die Zuhörenden. Ich habe es gerade am eigenen Körper gespürt.
Ganz genau. Und deshalb ist Stimme halt auch so vielschichtig, weil die Dinge gar nicht so offensichtlich, das braucht gar nicht eine völlig krasse Stimme zu sein, die mich total nervt, sondern es kann schon sich übertragen, wirklich über die Atmung.
Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich auf einer Bühne stehe, wenn ich in der Schule ein Referat halte, was Weites anziehen, etwas, wo ich auch mir erlauben kann zu atmen, ohne dass ich irgendwie daran denke.
Auf jeden Fall.
Wenn es dir ein komisches Gefühl gibt, ja.
Genau, wenn es dir ein komisches Gefühl gibt. Ja, es ist immer, hat schon auch damit zu tun, was bin ich gewohnt. Wenn ich mich total wohlfühle, ist das nochmal was anderes. Ja, wenn ich jetzt in einem weiten Sack da stehe, fühle ich mich vielleicht nicht wohl, das hat dann wieder andere doofe Seiten.
Hm.
Aber ja, guck, dass du den Bauch nutzen kannst. Also auch keinen engen Gürtel. Und auch, und das ist noch viel wichtiger, schau mal auf deine Haltung, dass die Haltung dir ermöglicht zu atmen. Das finde ich noch wichtiger als Kleidung. Das heißt, nicht eingesackt zu sitzen, sondern aufrecht zu sitzen. Nicht eingesackt zu stehen oder mit den Armen, mit den Oberarmen, den Körper eng zu umschlingen. Sondern schau mal alleine, was das macht, wenn du jetzt vor dir die Arme öffnest und die so ein bisschen Luft unter die Achseln lässt, ja? Dann merkst du schon, dass du mehr Atemweite hast. Du kannst die Rippenbögen weiten. Du hast eine viel bessere Möglichkeit zu atmen. Also sowas ist fast noch wichtiger als Kleidung oder ist wichtiger als Kleidung.
Das kann man sich gut antrainieren. Was kann man sich denn antrainieren, beziehungsweise welche Tools gibt es, wenn insbesondere Frauen die Stimme dann doch mal in die Höhe springt? Also wenn ich gerade mein Referat in der Schule halte und auf einmal quietscht.
Mhm. Ausatmen. Einen Moment innehalten und dann in die Ausatmung gehen. Und jetzt vielleicht in diesem Moment einmal dieses Gegenbeispiel probieren. Was macht es, wenn ich in die Hochatmung gehe? Dann kommen meine Schultern nach oben. Und wenn meine Schultern nach oben kommen, da ist ja dann der Hals und in dem Hals ist der Kehlkopf. Das heißt, der wird gequetscht, der steht unter Spannung. Durch diese Spannung im Kehlkopf geht die Stimme hoch, weil die Stimmbänder unter Spannung stehen und wie bei so einem Saiteninstrument gespannt nach oben den Ton bringen. Das heißt, logischerweise geht der Ton wieder nach unten, wenn meine Stimmbänder in eine Entspannung kommen. Und das kann ich unterstützen, indem ich gucke, was machen meine Schultern, was macht mein Körper und einmal bewusst ausatmen. Das ist schon mal das Wichtigste. Dann würde ich auch wieder gucken, kann ich so einen kleinen Anker wiederfinden? Also wieder über so ein oder so ein da dann ausnahmsweise mal zu einem Füllwort vielleicht zu greifen, wenn ich es wirklich als Technik dann einsetze und sagen, ja, dass du bewusst tief ankerst. Wenn du wirklich das Gefühl hast, okay, ich bin absolut lost, irgendwo da oben in den Höhen, dann sich einmal wieder weiter unten zu verankern.
Und das hat auch was mit der Likeability zu tun? Diese hohe Stimme, hast du vorhin schon gesagt?
Also zu dieser Hochatmung und dem ganzen Hochziehen in diesem oberen Schulterbereich gehört auch das Hochziehen der Mundwinkel zum Beispiel. Und dann kommen wir zusammen lächeln. Und du hörst es jetzt vielleicht, ich mache es sehr übertrieben, aber du hörst es sofort, du brauchst es gar nicht zu sehen. Du hörst, dass ich lächle. Das heißt aber auch, dass meine Wangen jetzt fest sind. Jetzt habe ich wieder aufgehört zu lächeln. Meine Wangen sind fest. Der ganze Bereich ist fest und die Spannung ist zu hoch. Das könntest du auch überprüfen in einer solchen Situation, wo du das Gefühl hast, so, oh, meine Stimme ist komisch. Vielleicht stehst du da mit so einem eingemeißelten Grinsen. Also insgesamt einmal Spannung abschütteln. Das geht auch über Gestik. Gestik ist nichts anderes als so ein ganz kleines Schütteln des Körpers.
Es gibt verschiedene Studien, die belegen, dass Frauen häufiger lächeln als Männer. Und das hat etwas mit der Historie zu tun. Es hat was mit dieser Likeability zu tun, die uns beigebracht wurde. Es ist aber extrem schwierig, sich das abzutrainieren. Und auch irgendwie ein bisschen sad, finde ich. Ich weiß auch mal, das war eine andere Sitzung, da saß ich auch, oder ich glaube, ich kam gerade so rein und ich war richtig genervt an dem Tag von irgendwas. Ich weiß schon gar nicht mehr was. Und du guckst mich an und fragst, was los? Und ich erzähle dir das und ich habe dabei gelächelt.
Mhm.
Hatte eben dieses Lächeln im Gesicht, obwohl ich im selben Moment gesagt habe, dass ich total genervt bin.
Ja.
Und du hast mich einfach nur angeguckt und gefragt, warum lächelst du, wenn du mir das erzählst? Du bist doch genervt.
Mhm.
Und da habe ich realisiert, dass ich dieses Lächeln im Gesicht getackert hatte, über viele Jahre, weil ich mir das antrainiert habe. Ich habe ja sehr lange in der Gastro gearbeitet. Und da lächelst du. Da lächelst du, wenn du den heißen Steak-Teller auf deinen Fingern balancierst und zum Tisch bringst, egal wie heiß es ist. Du lächelst.
Mhm.
Du lächelst, egal wie doof die Leute am Tisch sind, du stellst denen das da trotzdem mit einem Lächeln hin. Und dann kriegst du das nicht mehr so richtig weg. Wie kann man sich das denn, also welche Tipps hast du denn, wie kann man sich das abtrainieren, dann größeres Bewusstsein für bekommen oder zu bekommen? Wie heißt das?
Mhm.
Zu bekommen.
Ja. Ja, dieses Bewusstsein kannst du zum Beispiel auch dir aufbauen, indem du mal deine Umwelt dir anguckst. Ganz viele Freundinnen, die sich hinsetzen und sagen, ja, heute war echt ein Scheißtag. Ja, nee, meinem Vater geht's nicht so gut. Naja, so. Und die dann da sitzen, oder auch, ja, egal wo man es beobachtet, ne, die auch teilweise wirklich traurige eigene Erfahrungen erzählen mit einem Lächeln im Gesicht. Ganz wichtig ist es mir aber an dieser Stelle zu sagen, dass Lächeln per se wunderschön ist. Also Menschen sollen unbedingt lächeln. Und wenn sie was erzählen, was sie glücklich macht und fröhlich macht, sollen die unbedingt lächeln. Wir reden jetzt über dieses Lächeln, was nicht aus einer Emotion herauskommt. Und das ist etwas anderes. Also andere beobachten, aber auch sich selber da achtsam zu sein, wie geht's mir eigentlich gerade? Wie geht es mir wirklich? Natürlich müssen wir das Ganze auch im Business-Kontext einordnen. Ja, wir können ja jetzt nicht ständig uns ganz unseren Emotionen hingeben. Aber zum Beispiel in einer Präsentationssituation oder überhaupt im beruflichen Bereich reicht es, in Anführungsstrichen, mich zu verbinden, um mitreißend zu sein, um hinreißend zu sein. Ja, wenn ich wirklich in Kontakt gehe und ich gucke die Leute an, und ich möchte sie begeistern, dann reicht es, wenn ich ihnen in die Augen gucke. Ja, und dafür brauche ich nicht so ein Grinsen.
Ich habe neulich so eine ganz typische Situation beobachtet. Da hat eine Frau gelächelt, obwohl sie nicht lächeln wollte. Das war, ich fahre in letzter Zeit häufig mit einem E-Auto, was ich mir ausleihe. Das heißt, man kommt so zu ganz random Orten und muss dann eine Zeit lang irgendwie warten, weil das E-Auto lädt. Und deswegen war ich auf so einem Edeka-Parkplatz und da war so eine kleine Bäckerei. Da habe ich dann gechillt und da war ein Mann, ein älterer Mann, der war so, also so Mitte 50 vielleicht, ne? Und der hat alle Mädels ganz eklig angeguckt und da dachte ich mir schon, also er hat überlegt, wen spreche ich jetzt an? Und ich habe mein finsterstes Gesicht aufgesetzt. Sprich mich ja nicht an, ich fress dich auf. Und dann kam die Servicekraft, die auch so Mitte 20 war, von einem der hinteren Tische nach vorne gelaufen. Und zack, war er bei ihr.
Mhm.
Ach, nimm mich mal in den Arm.
Mean Dan.
Voll übergriffig, ja. Einfach nur. Ja. Sie lacht, obwohl sie es total schräg fand. Und verschwindet direkt hinter der Theke, macht diese Klappe zu.
Mhm.
Und signalisiert eigentlich bis hier und nicht weiter, Digga. Und lächelt ihn aber an.
Mhm.
Und ich habe das beobachtet und dachte, da musste ich so an dich denken und dachte mir so, krass, das ist so heftig. Und auch wieder eine Person, die im Service arbeitet.
Mhm.
Eine Frau, die im Service arbeitet. Und sie lächelt, obwohl das, was gerade passiert, nicht cool ist.
Naja, das Wort Service ist ja auch schon ein spannendes Wort, ne?
Mhm.
Also dieses Service, Dienstleistung. Ich finde diese Worte auch einfach interessant.
Ja, was macht das mit dir?
Ja, Service ist so, ich diene jemandem.
Ja,
ne?
Kunde ist König.
Genau, Song. Das hat überhaupt keinen, wir sind auf Augenhöhe.
Du sagst, nicht das Lächeln verlernen, sondern einfach bewusst lernen,
wann man lächelt und was man dabei wirklich fühlt. Das zu hinterfragen ist wichtig.
Ja, andersrum. Also wahrnehmen, was man fühlt und dann natürlich das Lächeln zulassen, wenn es dann kommen will. Ja.
Ja, genau. Eine Schülerin hat eine kurze Sprachmemo aufgenommen, in der es um Lachflashs geht. Also mehr als nur ein Lächeln, sondern ein Lachflash ist ja ganz interessant. Der kann auf der einen Seite natürlich entstehen, weil es einfach ultra lustig ist und das muss raus aus dem Körper. Gleichzeitig kann ein Lachflash aber auch entstehen, ja, vor Aufregung so ein bisschen. Gerade im Schulalter, man kann sich vielleicht daran erinnern, man steht irgendwie vorne vor der Klasse, soll ein Referat halten, vielleicht auch, keine Ahnung, in Biologie, irgendein Thema, was einem selber nicht so ganz geheuer ist oder was vielleicht auch ulkig erscheint. Und auf einmal steht man da vorne und kriegt voll den Lachflash. Mhm.
Was muss ich tun, um eine Lachflash zu vermeiden?
Sie lacht quasi schon. Sie lacht quasi schon, wenn sie diese Nachricht sagt oder wenn sie diese Nachricht einspricht. Ja, was kann man denn da tun, wenn man einen Lachflash hat?
Gute Frage, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber dahinter steht ja auch eine Not, weil nach so einem Lachflash habe ich ja häufig so ein Gefühl von Scham. Hm. Also ich entwickle da irgendetwas, was mich rausbeamt aus der Situation und dann mache ich weiter. Vielleicht auch, weil ich weiß, wenn ich damit aufhöre, dann wird es plötzlich so dumpf.
So ruhig.
Und nüchtern. Ja. Genau. Das ist ja das Ätzende. Das finde ich das Allerschlimmste an so einem Lachflash. Das ist ja ein Arousal so vom Nervensystem. Das heißt, da bin ich wahnsinnig aufgeregt durcheinander. Und das beste Mögliche, die beste Möglichkeit, um das Nervensystem wieder zu beruhigen, ist Atmung. Deshalb hört man ja immer so, jetzt atme mal erstmal tief durch. Da wird aber häufig zur Einatmung gegriffen. Das heißt, ich lache und atme ganz tief ein und dann muss ich erst recht wieder losprusten, weil ich so voll bin. Und da eher mal zu gucken, kannst du ausatmen. Und zwar richtig, richtig, ich wollte gerade sagen, durchatmen im Sinne von ausatmen. Und noch weiter. Und noch weiter und noch weiter und noch weiter. Und dann loslassen. Weil das Nervensystem schon mal ein bisschen beruhigt. Und dann diese klassischen Regeln, kurz einatmen, lange halten und noch länger ausatmen. Also auf jeden Fall die Gewichtung in die Richtung Ausatmung zu bringen.
Eine weitere Frage, die mir auch gerade von Schülerinnen und Schülern im Unterricht gestellt wurde: Was soll man denn tun, wenn man schon vor der Präsentation, vor dem Referat, vor dem Meeting vielleicht auch so heftig aufgeregt ist?
Also da gibt es zum Beispiel Klopftechniken, also so auf Akupressurpunkte, dass man sich ein bisschen auf dem Handrücken klopft mit den Fingerspitzen der anderen Hand, so zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger, da in dieser Kuhle. Dann kann man da ein bisschen draufklopfen oder unter der Nase oberhalb der Oberlippe. Wenn du auf so einen Punkt klopfst, das kann helfen. Genau, also in die Aufrichtung zu gehen. Aber auch körperliche Übungen wie Powerposen zum Beispiel. Powerposen haben nachweislichen Effekt auf das Hormonsystem.
Was sind Powerposen?
Genau, Powerposen, da gibt es zum Beispiel die Superwoman. Das ist die, die ein bisschen breitbeinig steht und einfach die Hände in die Seiten stemmt. Dass du so richtig aufrecht und selbstbewusst dastehst mit einem stolzen Brustbein, da sage ich immer Medaille auf der Brust, und sich so groß zu machen. Was wir häufig machen, ist, wenn es uns nicht so gut geht, machen wir uns klein. Wo wir uns auch klein machen, ist zum Beispiel, wenn wir im Handy rumlesen. Also wenn du vor einem Referat oder einer Präsentation den Kopf nach unten neigst, dann bringst du dich in eine Körperhaltung, wo der Geist denkt, oh oh, uns geht's nicht so gut. Wenn du aber deinen Körper in eine Aufrichtung bringst, in eine stolze Haltung, das kann auch sein, dass du wieder die Füße so ein bisschen weiter auseinander nimmst und beide Arme nach oben streckst. Ja, wie so eine Gewinnerpose so. Dann signalisierst du deinem Hormonsystem, okay, uns geht's offensichtlich gut. Und damit kannst du dich selber pushen. Also ich würde immer über den Körper arbeiten.
Also dabei. Es geht quasi schon um die Zeit, bevor ich vorne stehe.
Genau. Mhm. Also vorher nochmal ins Badezimmer gehen, sich einschließen und einmal richtig gerade machen. Aber auch beim Auftritt selber oder beim Referat selber, dass du nach vorne trittst und erstmal guckst, wo bin ich denn hier? Weil ganz häufig fangen Leute an und sind selber noch gar nicht dabei und fangen irgendwie an zu reden. So, ja, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Nein, eigentlich finde ich es ganz schrecklich. Ohne sich zu erden, Blickkontakt aufzunehmen und sich groß zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig, diesen Einstieg für sich selber auch zu nutzen, um erstmal in die Kraft und in den Kontakt zu kommen.
Ich glaube, da sind wir tatsächlich schon bei der nächsten zuhörenden Frage. Die knüpft nämlich so ein bisschen daran an, oder beziehungsweise deine Antwort wird wahrscheinlich auch in eine ähnliche Richtung gehen. Ich spiele sie mal ab. Und zwar ist diese Frage von Liliane Gerke-Vetterkind. Sie hat diese Frage reingeschickt und sie hat übrigens auch das Buch geschrieben, Frau kann Chef. Und daher geht ihre Frage auch genau in diese Richtung.
Also meine Frage. Meetingssituation. Alle bringen so ihre Argumente auf den Tisch. Es wird hitzig diskutiert. Und jetzt habe ich als Frau so das Gefühl, jetzt möchte ich wirklich mein Argument mit voller Inbrunst vorbringen und habe so das Gefühl, mir hören die gerade aber irgendwie nicht zu. Welche Möglichkeit gibt es, dass ich da mit Körpersprache oder was auch immer mich so bemerkbar mache, so nach dem Motto, jetzt bin ich hier, jetzt hört mir zu. Wie kann ich das gut einleiten, um die Aufmerksamkeit wirklich auch zu mir und meinem dann richtig coolen Argument zu bekommen? Das ist meine Frage. Ich danke dir und bin schon gespannt auf die Aufnahme.
Diese Meetings finden ja in der Regel im Sitzen statt. Mhm. Das heißt, da ist die Powerpose ja schon mal so ein bisschen schwieriger einzunehmen. Mhm. Oder?
Ja, absolut. Aber wir können uns ja auf dem Stuhl unterschiedlich platzieren. Zum Beispiel können wir ein bisschen weiter vorne sitzen. Wenn du auf dem vorderen Drittel sitzt, dann hast du ja schon mal so eine, ich sag mal, Sprungbereitschaft. Ja? Also da bist du jetzt nicht nach hinten gelehnt und eingemummelt, sondern da bist du selber schon in einer anderen Aktivität. Und das ist eine Pose, ich nenne sie jetzt mal Pose, eine Sitzhaltung, die du in dem Moment dann auch bewusst einleiten kannst. Das heißt, du kannst nach vorne kommen und dich aufs vordere Drittel setzen und dadurch in eine sitzende, volle Präsenz zu kommen. Und je nachdem, wie weit du entfernt vom Tisch bist, kann das natürlich, wenn du dich so aufrichtest und so, dann kann das sehr herrisch rüberkommen und sich ungut anfühlen. Aber du kannst ja auch durchaus den Stuhl nach hinten schieben und dadurch den gleichen Abstand zum Tisch behalten, wie alle anderen auch. Aber du bist plötzlich viel präsenter und viel größer. Darüber holst du dir schon mal die körperliche Aufmerksamkeit oder die körperliche Präsenz.
Und dabei geht es wirklich wahrscheinlich um diese Bewegung, oder?
Genau.
Weil was ich ganz viel sehe, ist tatsächlich, dass viele Frauen in so Meeting-Situationen permanent in dieser absprungbereiten Pose sitzen. Sie sitzen die ganze Zeit vorne quasi. Und die Männer, die reden, die sitzen nach hinten gelehnt, irgendwie so ein bisschen selbstgefällig und labern so vor sich her.
Mhm.
Ja, ich glaube, ich habe noch nie einen Mann so auf dem vorderen Teil des Stuhls sitzen sehen.
Nee, das stimmt. Da muss man auch sehr vorsichtig sein, wenn man in irgendwelche Chefsituationen gerufen wird, wo noch irgendwelche dicken, fetten Sessel sind, wo man dann so, nehmen Sie doch mal Platz. Und dann verschwindet man plötzlich in diesem Sessel und hat überhaupt keine Möglichkeit, selber in eine Präsenz zu kommen. Ich sehe viele Frauen, die mit überschlagenen Beinen oder so dieses klassische, die Beine sind nach hinten unter den Stuhl gestreckt, dabei überkreuzt und dann ist gerade eben so eine Zehenspitze auf dem Boden. Ich sehe es relativ selten, dass Frauen von sich aus mit beiden Füßen auf dem Boden sitzen. Und das wäre diese Erdung, die zu suchen Sinn macht. Ja, um eben wirklich mit dem Po und mit der Aufmerksamkeit, mit den Beinen, mit dem Unterkörper auch da zu sein. Und wenn dann keiner zuhört und jemand wirklich die ganze Zeit weiterredet, also auch wie zum Beispiel unterbrochen werden oder jemanden unterbrechen zu wollen, hilft es sehr, den Namen auszusprechen. Denn auf Namen reagieren wir sofort. Das, ich weiß nicht, ich glaube, das kommt so aus der Kindheit. So, Birte, was denn? So, wenn ich meinen Namen höre, bin ich aufmerksam. Und dann das Ganze sehr positiv zu formulieren. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Wir sollen uns aber nicht entschuldigen. Das stimmt. Aber wir entschuldigen uns ja jetzt dafür, dass wir eine Unhöflichkeit begehen. Das ist absolut okay. entschuldige, dass ich dich unterbreche, habe ich es richtig verstanden, dass? Und durch dieses positive Formulieren und dieses Interesse signalisieren, denkt eben das Gegenüber, oh super, die nimmt mich wahr, die hört mich. Und dann kannst du zack überleiten zu deinem eigenen Thema. Habe ich es richtig verstanden, dass dir Hunde gefallen? Das finde ich ganz interessant, denn ich selber habe eine Katze. Das stimmt jetzt nicht, ich habe in Wirklichkeit einen Hund. Aber ja, so kannst du zu deinem eigenen Thema überleiten und trotzdem freundlich bleiben. Das heißt, das macht ja durchaus Sinn. Man darf ja das Ziel haben, freundlich zu bleiben und trotzdem in die Stärke zu kommen.
Voll gut. Damit hast du jetzt im Prinzip schon die Frage von Julia beantwortet. Die hat nämlich gefragt, wie kommt es, dass manche Menschen eher und Menschen auch, ne? Menschen eher unterbrochen und manche eher überhört werden?
Männer haben weniger Probleme damit weiterzureden. Also wenn wir beide jetzt in so einen Sprechbattle gehen würden, die Männer, die reden dann weiter und wenn du dann da jetzt eingrätschst, fang mal an, Ronny, erzähl mal was dagegen an.
Ja,
jetzt
geh Hund.
Mal, genau,
mein
ja,
Hund.
Aber ich bin genau, jetzt der Mann und ich rede da jetzt einfach problemlos weiter. Wenn wir an diesem extremen Punkt sind, dann muss man leider sagen, da kommt irgendwann wirklich diese Battle-Situation. Da dann mitzugehen und mitzusprechen und ebenfalls möglicherweise die Stimme zu erheben. Und du kannst es natürlich auch aussprechen. Ich würde jetzt gerne zu Ende sprechen. Vielen Dank. Mhm. Weshalb viele Leute eben überhört werden, ist, dass sie viel zu schnell aufgeben. Die sagen was, dann grätscht jemand anders rein und dann denken die, okay, naja, dann nicht.
Ich sag auch immer, auf jeden Fall den Punkt zu Ende machen.
Ja.
Und dann eigentlich mal noch so einen Halbsatz dranhängen.
Mhm.
Das ist so lustig, ich erzähle das jetzt einfach mal. Ich saß ja schon in einigen Talkshows und das ist natürlich keine normale Gesprächssituation. Das ist auch nicht mit einem normalen Meeting oder so zu vergleichen. Das ist alles, da geht es um Redeanteil.
Ja.
Gerade Politiker, Politikerinnen, aber besonders die Männer wollen da wirklich ihren Redeanteil machen und bekommen. Und gerade als Frau ist es da manchmal nicht so einfach, zwischenzugrätschen. Aber eigentlich kannst du dir das komplett zum Vorteil machen. Oder ich habe es mir komplett zum Vorteil gemacht. Weil mir wird das nicht so übel genommen, wenn ich jemanden unterbreche. Weil, wenn ich glaube, also klar kann man auch sagen, es ist total unhöflich, wenn eine Mitte-20-Jährige einen Politiker unterbricht. Aber es ist da umso wichtiger, sich den Raum zu nehmen. Und wenn der Politiker mich dann aber unterbricht, dann bewertet das der Zuschauer und die Zuschauerin zu Hause komplett anders.
Mhm.
Weil dann denken die, oh, er kann jetzt noch nicht mal die Mitte-20-Jährige aussprechen lassen.
Mhm.
Ist doch total gut, dass sie sich einbringen will. Es findet da eine total unterschiedliche Bewertung statt und das kann man sich auch zu Nutzen machen, glaube ich.
Das ist ja geradezu fies, was du da machst.
Weil da eine komplett andere Bewertung stattfindet.
Ja, total. Absolut. Ja.
Aber ganz im Ernst, also wenn ich jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, es finden so viele, in Anführungsstrichen, fiese oder eher weirde Techniken in so Talkshows statt.
Absolut.
Zum Beispiel gibt es manche Leute, die schreien regelrecht im Studio. Und du bist, also du sitzt vor denen und du bist komplett irritiert und verlierst dann wirklich deinen Satz. Und hörst auf zu brechen, weil der Mensch dir dann auf einmal dazwischen schreit und du das so komisch findest. Aber die Zuschauenden zu Hause, die kriegen das im Zweifel gar nicht mit, weil der wird runtergepegelt von der Regie. Der wird nicht so dargestellt, als würde er wirklich jetzt komplett schreien, wenn nicht auch seine Mimik und Gestik dementsprechend ist. Also wenn er nicht auch wirklich ein aggressives Auftreten in dem Moment hat, sage ich mal. Wenn er einfach nur extrem laut redet und seine Mimik und Gestik dabei aber normal bleibt, dann wird er einfach runtergepegelt. Und du bist im Studio aber komplett irritiert davon.
Ja.
Und lässt dich dann unterbrechen.
Genau. Und es ist ja dann eine Kultur, eine Gesprächskultur, die wir so nicht gewohnt sind. Das finde ich auch wichtig, sich das klar zu machen, dass wenn man aus so einem Gespräch nicht als, ich nenne es jetzt mal, Gewinnerin rausgeht, sich dann nicht schlecht zu fühlen oder schlecht zu machen, sondern auch anzuerkennen, okay, also diese Kultur, die ist mir einfach total fremd. Und wenn du da häufiger rein willst, dann musst du die erlernen. Aber wenn dir sowas mal passiert, dann ist das auch völlig okay, weil das ist, wie du sagst, das ist nicht die normale Welt, die da stattfindet.
Aber welche Rolle spielt Lautstärke denn generell?
Naja, das kommt drauf an, ne? Also Lautstärke, wenn du sonst nicht gehört wirst, weil alles andere einfach tierisch laut ist, dann kannst du 10-mal den tollen Satz machen, versuch's doch mal übers leise sprechen. So, wenn keiner dich hört, dann funktioniert es nicht. Aber wenn du, was weiß ich, alte Sachen von Helmut Schmidt hörst zum Beispiel, ja, der nun wirklich nicht laut war, der hat über eine Ruhe, über Pausen, über Stille so viel Aufmerksamkeit gezogen, da können heutige Brüllaffen in der Politik sich so viele Scheiben von abschneiden. Also Lautstärke per se ist kein Zeichen von qualitativ hochwertiger Kommunikation.
Ich würde noch mal ganz kurz zurückspringen, und zwar zu diesem Punkt, wie Frauen oder ob Frauen anders wahrgenommen werden in der Kommunikation. Und zwar gibt es diesen, wie ich finde, einen echt krassen Fakt, dass die Stimmverarbeitung bei Videokonferenzprogrammen, also so Zoom, Skype, Teams, Frauen tatsächlich benachteiligen. Ihre Stimmen werden wegen der Kompression der Sprache bei diesen Online-Calls als weniger ausdrucksstark, weniger kompetent, weniger charismatisch wahrgenommen als die von Männern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Forschenden der Universität Magdeburg und der dänischen Universität Sonderburg. Das ist schon ziemlich krass, oder? Da kann man ja eigentlich im Prinzip auch nichts machen als Frau, oder?
Naja, du kannst diese Frequenzen nicht wiederherstellen, die da geklaut werden. Aber du kannst über andere Parameter dann punkten. Zum Beispiel über Pausen, zum Beispiel darüber, dass du deinen Satz zu Ende führst. Dass du kurze Sätze nutzt. Also ja, die Frequenzen gehen da verloren, aber du kannst ja über andere Dinge Präsenz mit reinbringen.
Welche Tipps hast du noch gerade für Online-Calls? Weil das ist, man hat den Blickkontakt nicht, man sieht die, man hat weniger Körpersprache, die man irgendwie zum Ausdruck bringen kann.
Ja, und das stimmt nicht. Stopp.
Okay.
Weil die Körpersprache hast du ja. Du hast ja deine eigene Körpersprache.
Also das heißt, ich berühre den Boden trotzdem, nur das Gegenüber sieht es nicht, oder was?
Du hast ja Gesten. Du selber nutzt ja deine Gesten. Und die Gesten, die unterstützen dich, dein Sprechen zu strukturieren. Wenn du zum Beispiel etwas sagst, so auf der einen Seite habe ich, und dann malst du mit deinen beiden Händen eine Kugel, um die eine Seite zu symbolisieren, und dann gehst du mit beiden Händen, schwenkst du rüber zur anderen Seite, auf der anderen Seite habe ich das und das. Und in diesem Moment des Schwenkens, dieser Geste, entsteht eine Pause. Und die hörst du ja. Das heißt, Gestik ist wahnsinnig wichtig zu nutzen, auch wenn keiner sie sehen kann. Die kannst du noch leichter nutzen, wenn du stehst. Stehen in Videokonferenzen, das sieht kein Mensch. Also häufig höre ich so, ja, es sieht ja komisch aus, wenn ich als Einzige stehe. Das sieht kein Mensch, weil du hast ja trotzdem nur deinen Oberkörper im Bild. Aber du selber hast eine viel bessere Atmung, viel mehr Energie. Denn zu sitzen, also wenn ich jetzt sitze in irgendwelchen Online-Geschichten, ich halte 10 Minuten durch 20, dann fange ich an wegzuschlafen. Ich mache meine ganzen Seminare alle durchgehend stehend. Und wir hören es ja auch, wenn wir Leute auf der Straße telefonieren sehen. Oh, weißt du, was er gesagt hat? Die Leute gestikulieren ja wie wild, weil das Emotionen sind. Und das transportiert eben auch Emotionen. Das transportiert Leben, Lebendigkeit durch den Körper.
Apropos Emotionen, wir kommen so langsam aber sicher kommen wir zum Ende unserer Folge. Aber ich habe noch eine Frage von Matze in der Pipeline zum Thema Emotionen. Wir hören mal kurz rein.
Hallo, liebe Ronny und liebe Birte. Ich habe eine Frage zum Thema Emotionen, wenn man selbst präsentiert, wenn man selbst eine Rede hält. Und zwar, wie viele Emotionen sind gut? Wie kontrolliere ich auch meine Emotionen, während ich rede, und was tue ich auch, wenn ich merke, dass die Emotionen in mir Überhand gewinnen über das, was ich eigentlich zu sagen habe? Also was ist gut, wie kann ich es gezielt einsetzen und wie unterdrücke ich eventuell auch zu viele Emotionen? Da hätte ich gerne mal Birtes Einschätzung zu. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.
Da stecken quasi zwei Fragen in einer. Einmal dieses Stagen und einmal die Kontrolle über die eigenen Emotionen, die einen vielleicht manchmal überkommen. Fangen wir mal mit dem Stagen an. Also wie übermittle ich Emotionen im Gespräch so, dass es nicht zu gewollt rüberkommt.
Guck mal, ob du eine Nachricht oder einen Inhalt so präsentieren kannst, als würdest du das jemandem jetzt wirklich erklären wollen. Also nicht unter dem Motto, und dann war er aufgeregt und er geht. Ja, also das ist viel zu viel, so macht es auch keiner, aber wirklich Kontakt aufzunehmen mit dem Gegenüber, also gedanklichen Kontakt, Blickkontakt und zu sagen, weißt du was? Das erinnerst du vielleicht auch noch, dieses einführende, weißt du was? Es geht nicht darum, das auszusprechen, aber dieses Gefühl einer Verbindung aufzunehmen, um dann zu sagen, gedacht, weißt du was? Ich habe heute was erlebt, das war total krass, das war total aufregend. Spannend, oder? Und auch dieses spannend, oder? Das spreche ich nicht aus, aber ich habe halt immer diesen Dialog im Kopf, dass ich nicht in einen Monolog komme. Und wenn ich nur für mich selber rede, dann komme ich in die Aufzählung und dann merke ich, das ist langweilig. Und dann fange ich an, irgendwie das besonders spannend zu betonen und irgendwie Emotionen in irgendwas reinzubringen, was so überhaupt nicht natürlich ist. Versuch irgendwie einen Kontakt wirklich aufzunehmen, wenn du niemanden siehst, klebt dir zum Beispiel ein Foto neben die Linse oder wo auch immer hin und sprich diesen jemanden an oder stell dir vor, zu wem da draußen spreche ich eigentlich gerade. Das ist erstmal dieses Wegzugehen von der Künstlichkeit.
Du hast damals auch mit mir eine sehr schöne Übung gemacht, die, ich glaube, dazu da war, dass ich mir erstmal meinen eigenen Emotionen, die ich so in meiner Stimme habe, bewusst werde. Weißt du noch, welche Übung das war?
Nee.
Da haben wir einen random Satz genommen. Ich hasse Lakritz, aber mein Hund liebt es.
Mhm.
So. Und dann musste ich Zettel ziehen und auf diesen Zetteln standen unterschiedliche Emotionen.
Ja.
Wütend, traurig, aufgeregt. Und ich sollte diesen Satz, ich hasse Lakritz, aber mein Hund liebt es, in unterschiedlichen Emotionen sagen und du musstest es erraten, was es ist.
Ja.
Und diese Übung hat mir damals so viel Spaß gemacht. Ich habe es neulich tatsächlich auch im Podcast-Kurs, den ich ja an der Schule gegeben habe, auch mit den Schülerinnen und Schülern gemacht. Und das war so eine schöne Übung, um erstmal reinzukommen und auch aufzulockern, irgendwie so in der Gruppe.
Ja.
Und wirklich mal zu überlegen, welche Emotionen möchte ich jetzt gerade rüberbringen.
Genau, und welche Möglichkeiten habe ich durch diesen unterschiedlichen, das ist ja der Subtext, wie das Ding heißt, so auch gerade im Theater, durch diesen Subtext zu transportieren. Also der Subtext kann halt sein, du hast aber ein schickes Kleid an. Du hast aber ein schickes Kleid an. Ja, also das ist ja, je nachdem, was ich dahinter denke, kommt es ganz unterschiedlich rüber.
Oder du hast aber ein schickes Kleid an.
Genau, ja, oder mein Gott, du hast ja sonst nie so ein schickes Kleid an. Oder also,
verdutzt, genau. Überrascht.
Um zu üben, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, einen Satz in unterschiedlichen, sich unterschiedliche Subtexte dazu oder wie du sagst, Emotionen dazu zu überlegen und die versuchen zu sprechen, um zu lernen, die Sprache bunt auch oder bunter zu nutzen.
Und das ist so eine Übung, die kann im Prinzip jede zu Hause machen.
Ja.
Mit dem Partner, Partnerin, Mitbewohnern.
Genau, und ganz einfach kannst du es schon machen, wenn du so einen Satz nimmst wie, der Bus ist jetzt da. Ja, dann kannst du sagen, der Bus ist jetzt da. Ist ja verrückt, ich dachte, der Rote kommt. Der Bus, nicht die Bahn. Der Bus ist jetzt da, jetzt mach mal zu. Der Bus ist jetzt da, in diesem Moment. Der Bus ist jetzt da, da hinten, auf dem Berg. Ja, das heißt, du hast einen Satz mit 5 Worten und hast 10 verschiedene Möglichkeiten, eine Geschichte zu malen, nur mit diesem einen Satz.
Ja, ich merke auch gerade, dass deine Sätze ein bisschen besser sind als mein Lakritz-Beispiel.
Nee, das Lakritz-Beispiel ist super, aber es sind halt 2 Bilder, die du da verarbeitest, nämlich deine Gier nach Lakritz und die deines Hundes.
Mhm. Ja, nee, richtig gut. Kommen wir mal zu Matzes zweiter Frage. Also, wie kann ich verhindern, dass mich vielleicht meine eigenen Emotionen überrollen? Ich weiß ganz genau, was Matze meint. Ich hatte tatsächlich mal so eine Phase, also wenn ich überfordert war, oder generell bin ich, glaube ich, sehr nah am Wasser gebaut. Nicht im beruflichen Kontext oder nicht mehr im beruflichen Kontext, aber so Also um mal eine ganz konkrete Situation zu nennen, ich weiß noch, da habe ich gerade mein Studium abgebrochen, um eine Ausbildung zu machen. Und das war für mich die absolut richtige Entscheidung. Die war aber dennoch mit super viel Aufregung verbunden. Und die hat dazu geführt, dass ich meinen Nebenjob im Friseursalon, ich hatte 3000 Nebenjobs zu dieser Zeit, und diesen Nebenjob musste ich kündigen. Und ich wusste, es ist der richtige Schritt, aber ich war einfach so überwältigt von dieser neuen Lebensphase und auch von diesem Gespräch mit meinem super netten Chef, der halt gesagt hat, oh, das ist total schade, dass du gehst, aber ich kann es verstehen, dass du die Ausbildung machen willst. Und zack, habe ich angefangen zu weinen damals, wofür es überhaupt gar keinen Grund gab, aber weil diese ganze Phase für mich einfach so krass emotional war.
Aber es gab ja einen Grund. Also an der Stelle schon auch die Frage,
was
über welche, genau, über was für eine Situation sprechen wir und was spricht denn dagegen, wenn Emotionen sich zeigen? Aber natürlich möchte ich in einem beruflichen Kontext nicht dastehen und auf der Bühne losheulen. Hm. So, das ist mal klar. Da hilft zum einen eine wirklich gute Vorbereitung. Das heißt, ich habe das, was ich da sage, einfach so drin, dass es auch ein Stück weit ja normal wird, ja. Ich werde jetzt nicht selber erstaunt, ob der Dinge, die da aus meinem Munde kommen. Also eine gute Vorbereitung hilft da. Weil eine gute Vorbereitung, also eine wirklich gute Vorbereitung, auch hilft, eine Nervosität zu mindern. Und häufig kommt ja diese Überemotionalität in Momenten, wo ich sowieso tierisch aufgeregt bin. Meistens liegt da die größte Kraft in der Vorbereitung. Also vorher schon dieses, was wir vorhin hatten mit dem sich erden, mit dem Kontakt aufnehmen. Wenn Emotionen dich überrollen, ausatmen, eine Pause nehmen. Pausen sind ja immer so bedrohlich. Nimm dich einen Schritt zurück, atme aus, guck auf deine Füße, nimm die wahr. Wenn es gar nicht anders geht, trinkst du halt einen Schluck Wasser. Und meistens ist in so einem kleinen Pausenmoment liegt schon so viel Kraft, dass du dann weitermachen
kannst. Oder die Panik baut sich auf. Kann auch passieren.
Das kann, natürlich, das kann auch passieren.
Also, dass man irgendwie denkt, ich nehme jetzt das Glas, trinke was.
Mhm.
Und danach muss ich aber, spätestens dann muss ich aber mal was sagen und reagieren.
Ja, also klar, das kann alles passieren. Nur wenn du wirklich in Kontakt gehst mit deinem Publikum und guckst, die sind dir ja freundlich gesonnen. Meistens ziehen wir uns in solchen Situationen eher noch zurück, dass wir dann anfangen, woanders hinzugucken und uns selber über Füllworte, also wir versuchen die Situation zu füllen. Und dieses Füllen einer Situation setzt uns noch viel mehr unter Druck, weil ich ja weiß, jetzt muss ich liefern. Wenn ich sage, wenn ich irgendwas von mir gebe, dann muss jetzt was kommen. Und dieses geht häufig einher mit, ich gucke da oben rechts in die Ecke, aber nicht auf mein Gegenüber. Das Gegenüber ist aber, das sind Menschen. Ganz, ganz selten sind wir wirklich in diesen Beurteilungssituationen, wo da 10 Leute sitzen, die nur darauf warten, dass wir irgendwie Mist bauen. Ist wirklich selten. Dann gucken, wer ist da, mit wem ich mich verbinden kann? Wer ist mir freundlich? Wer schaut mich freundlich an? Wer ist da, der mich unterstützt oder die mich unterstützt? Und da gibt es eigentlich immer jemanden im Publikum, wo du sagen kannst, okay, da mache ich jetzt mal so ein telepathisches Band zwischen und spreche jetzt einen Moment lang wirklich mit dieser Person, die mich da freundlich anguckt.
Das ist so ein bisschen das Gefühl, wenn man, also wenn man das Gefühl hat, dieser Kloß im Hals wird immer größer,
mhm,
und man fängt gleich an zu weinen,
mhm,
ne? Wie schaut es denn mit Wut aus? Ist ja auch eine Emotion.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel, boah, was könnten wir für ein Beispiel aufmachen? In einer Gehaltsverhandlung sitze,
mhm,
und ganz genau weiß, dass die anderen in meinem Team, ich male jetzt eine Situation,
mhm,
mehr verdienen als ich. Und ich habe es aber nicht, ich sag's nicht im Gespräch, weil, mhm, ich das unprofessionell finde.
Mhm.
Deswegen versuche ich mit klugen Argumenten um die Ecke zu kommen, die ich mir vorher vorbereitet habe. Ich gehe top organisiert und vorbereitet in dieses Gespräch Und mein Gegenüber lässt mich aber immer wieder abblitzen. Und ich weiß innerlich, ich weiß ja, dass die anderen mehr verdienen. Und es macht mich so wütend, dass ich hier diejenige bin, die nicht gehört wird. Und am liebsten würde ich einmal die Wassergläser vom Tisch schmeißen und sagen, ey, ich verdiene das aber, verdammt.
Ja, vielleicht macht es dann in dem Unternehmen auch Sinn, dann genau das mal zu machen. Ansonsten, was ich jetzt gerade bei dir sehe, ist in dem Moment, wo du das erzählt hast, ne, du merkst das jetzt schon in meiner Stimme.
Ich habe die Zähne zusammengepresst.
Genau, hast du die Zähne zusammengepresst und die Atmung, die stockt dann auch. Das heißt, alles in dir drin wird so wütend.
Ich habe mich
so
reingefühlt gerade,
genau,
richtig.
Genau. Das heißt aber auch, dass du bis oben zum Platzen gefüllt bist. Und da auch wieder, wenn du über dieses Ausatmen gehst, weil sonst bist du in der Hochatmung und dann kommt so ein aber ich hab, ja, also dann kommst du ja in so einem Schwall darüber. Wenn du aber guckst, ausatmest, um selber in deine Kraft zu kommen und dann nochmal mit einer vollen, präsenten Stimme anzufangen, eventuell sogar den Namen zu nennen, das darf man jetzt auch nicht überstrapazieren, sonst klingt man wie jemand bei Bunikowski nach einer Schulung. Frau Ebeling, möchten Sie gerne auch noch das Angebot? Ja, dann kannst du in eine Kraft kommen darüber. Aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist aber etwas, wo, ja, das kannst du über Entspannungstechniken und solche Sachen, da kannst du was machen, da kannst du auch über diese, wovon ich sprach, diese Akupressurpunkte, darüber kannst du was machen. Aber da wirst du über ein Sprechen wenig ändern können, wenn diese Situation nun mal so unfair ist, wie sie ist. Mhm. Da kannst du nur versuchen, dein Nervensystem immer wieder runter zu regeln. Und da ist das Beste, was du machen kannst, wirklich über die Atmung zu gehen. Zeit nehmen, einen Schritt zurückgehen, ausatmen.
Mhm. Was ich an der Stelle vielleicht noch hinzufügen kann, gerade wenn es um solche Situationen geht, kann es auch total mächtig sein, einfach mal die Klappe zu halten und gar nichts zu sagen. Das Gegenüber einfach mal anzugucken, bis es selber realisiert, dass das gerade nicht gut ist, wie das hier läuft, nicht fair ist und dass du es weißt. Und durch dieses Schweigen signalisierst du, so nicht mit mir.
Total.
Ja. Ja. Krass, Birte, das war's. Vielen Dank für deine Schlauheit, für deine Klugheit, für dein Wissen. Ich hoffe, wir konnten damit ganz viele Menschen draußen abholen. Schülerinnen, Schüler, Menschen im Job, vielleicht an der Uni, die gerade ihre Ausbildung machen, die jetzt die Welt erobern werden mit deinen Tipps. Hast du noch was hinzuzufügen?
Ich wünsche allen Leuten, dass die wirklich in diese Leichtigkeit kommen, das Sprechen, dieses Vermitteln von Ideen, von Gedanken, dass das wichtig ist, dass klar wird, hey, die da draußen, die wollen das wissen, die haben Interesse daran. Und nicht immer dieses Zurücknehmen, so, ach nee, ich sag das mal lieber nicht. Ach naja, was ich zu sagen habe, ist nicht so spannend. Sondern eher mal davon auszugehen, zu sagen, ey, weißt du was? Weißt du, was ich dir noch erzählen wollte? Und diese Freude und Leichtigkeit, die ich habe, vielleicht im Gespräch mit Freunden, auch in ein Meeting, in ein Referat, in eine Situation vor einem Publikum zu bringen und zu merken, ah, ich habe was, das ist für die anderen interessant. Ich habe denen was zu geben und das mache ich gerne. Da habe ich Bock drauf. Hm. Das wünsche ich mir.
Ja, sowieso. Ich glaube auch Leichtigkeit und Lockerheit ist in vielerlei Hinsicht viel besser als dieses gestellte auch in den eigenen Worten sprechen. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, anstatt sich an den Worten anderer zu bedienen, weil man irgendwie denkt, das ist jetzt der berufliche Kontext, in dem man diese und jene Wörter benutzen sollte.
Genau, genau. Bullshit. Einfach ist immer das Schlauste. Also selbst wenn du mit hyperintelligenten Menschen zu tun hast, Einfachheit, diese sogenannte KISS-Rule, keep it short and simple.
Bam.
Bam.
Nice. Ich verlinke euch Birtes Instagram und LinkedIn-Kanal in den Shownotes, genauso wie ihr Buch. Das solltet ihr auch noch lesen. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine sweete Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und bis bald. Vielen Dank.
Stay hungry.